Moinsen, in 5 Minuten zum passenden HR-Tool, dann habe ich was für dich. Meine Empfehlung, der HR-Toolfinder von Edel Consulting. Das Team von Edel Consulting unterstützt dich kostenlos bei der Auswahl und empfiehlt dir Systeme, die exakt zu deinen Anforderungen passen. Unabhängig, praxisnah und mit langjähriger Expertise im HR-Bereich. Das Team von Edel Consulting schätze ich persönlich wirklich sehr. Die wissen echt, wovon sie sprechen. Kein HR-Blabla, sondern echte, gelebte HR-Praxis. Meine ganz klare Empfehlung zum Abschluss, bevor du Zeit, Geld, Nerven in das falsche System investierst, nimm dir einfach mal 5 Minuten. Der Link zum HR-Toolfinder findest du in den Shownotes oder unter www.hr-toolfinder.com. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Viele Menschen gelten im Unternehmen als Leistungsträger, bis sie plötzlich ins Straucheln geraten. Leistungsabfall, Frust, vielleicht sogar Rückzug. Für Organisationen ist das oft ein Alarmzeichen, für die betroffenen Menschen selbst häufig eine echte Krise. Mein heutiger Gast kennt beide Seiten sehr gut. Über 20 Jahre war er im B2B-Vertrieb unterwegs, selbst Leistungsträger, bis er irgendwann an einen Punkt kam, an dem klar wurde, so geht's nicht weiter. Statt auszuharren, hat er einen radikalen Schritt gemacht. Innerhalb von nur 5 Wochen hat er sich neu ausgerichtet, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und seine Berufung gefunden. Heute arbeitet er als systemischer Business Coach und begleitet Menschen und Organisationen dabei, wieder Klarheit zu gewinnen und mutige Entscheidungen zu treffen. Besonders interessiert ihn dabei, wie persönliche Entwicklung, Führung und agile Transformation zusammenwirken. Aus seinen eigenen Erfahrungen als Leistungsträger in der Krise und als Führungskraft mit genau solchen Situation ist schließlich auch sein Ansatz entstanden, der Talentretter. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Florian Fastnacht. Florian, ich spitze mal zu, wenn ein Leistungsträger plötzlich nicht mehr performt, ist das dann ein Personalproblem oder schlicht ein Organisationsversagen?
Ja, Stefan, vielen Dank für die Frage, die in ihrer Einfachheit leider alles andere als so einfach zu beantworten ist. Ich würde sehr gern ganz klar und deutlich sagen, ja, es ist das eine oder es ist das andere. Meiner Erfahrung nach ist es eher so eine Art Dreigestirn. Also es gibt so 3 Grundbereiche, in denen das verursacht liegen kann. Und dann kommt noch hinzu, dass es oft eine Gemengelage ist, ne? Also es vermischt sich so ein bisschen und dann wird das Ganze nämlich etwas komplex. Wir haben zum einen natürlich die persönliche Ebene, die Person, ein großes P. Das kann ganz simpel einfach mal eine Überlastung sein, Erschöpfung sein, gerade bei Leistungsträgern, die ja immer am Limit gerne mal laufen und auch Leistung erbringen sollen, kann das gerne mal vorkommen. Das können Wertekonflikte sein, gerne auch mal unbewusst, ja. Das kann die Lebensphase sein, auch Leistungsträger kriegen Kinder, dürfen sie sehr, sehr gerne. Vielleicht ist es ein Pflegefall in der Familie, irgendwas anderes, vielleicht mal eine Trennung. Also da haben wir einige private Aspekte, die mit reinfließen können. Oder wir haben intrinsisch Themen, negativ wirkende Glaubenssätze, hemmende innere Antreiber, bis hin zu manchmal sogar Sinnverlust und Perspektivlosigkeit. Ja? Da haben wir die Person, das ist der eine Baustein. Dann haben wir die Rolle, das große R. Rollenklarheit vielleicht nicht ganz so gegeben, Rollenidentifikation, wofür bin ich tatsächlich zuständig, was soll ich hier tun, wenn ja, für wen und wie schnell und was, verwischte Verantwortlichkeiten, manchmal so bis hin zum Baumarktphänomen, ist nicht meine Abteilung, ja, und damit verbunden auch oft so ein bisschen die unklare Erwartungshaltung. Und am Ende haben wir die Organisation, der Kontext, der systemische Kontext, ein großes O. Da haben wir vielleicht unklare Prozesse, Strukturen oder sogar hinderlich gewachsene Themen sind da oft so ein Themenfeld. Mhm. Grundsätzliche Überlastung vielleicht im Team, Kollegenstelle, die nicht besetzt ist, vielleicht offen ist, man versucht, was zu übernehmen. Wir haben Führungsverhalten, das damit reinfließt, Thema Micromanagement, psychologische Sicherheit, das Thema Unternehmenskultur, Fehlerkultur, Verantwortungskultur. Und gerade in den aktuellen Zeiten mit viel Unsicherheit und wir wissen alle, was gerade so in der Welt los ist, ist sehr sehr offen, wie sich das ein oder andere da weiterentwickeln wird. Da haben wir vielleicht auch in dem Kontext ein bisschen Reorganisation, Transformation, die auch nicht wirklich aufhört. Also du merkst schon, in diesen drei Gestirnen, in dem sich da vieles bewegt, haben wir eben einmal die Person, wir haben die Rolle, die Organisation, gerne kurz zusammengefasst, zu PRO oder Pro.
Ja, ich glaube, wenn es darauf eine einfache Antwort geben würde, bräuchte es auch keinen Podcast zwischen uns beiden, um das Themenfeld auch ein bisschen in den Kontext zu rücken. Ne? Also einfache Antworten gibt es wahrscheinlich in vielen Themenfeldern, wenn wir, und das ist auch so eine Erkenntnis aus jetzt, ich glaube, fast 250 Podcast-Episoden in den 4 Jahren, die ich jetzt gemacht habe. Die Komplexität ist nun mal da. Ja. Fakt, die hast du gerade jetzt schon zu Beginn des Podcasts einmal runtergedampft und wir schauen gleich mal, in welche von diesen drei Themenfeldern wir einmal etwas tiefer einsteigen, weil ich glaube, wenn wir alle drei nehmen, dann podcasten wir noch morgen und wir haben uns nicht zum Ziel gesetzt, den neuen Rekord aufzustellen. Ja, meine Folgen liegen ja immer so bei 25, 30 Minuten und da versuchen wir es ja auch in aller Klarheit irgendwie runterzubrechen. Worauf will ich hinaus? Ja klar, diese Komplexität, die ist nun mal da und es wäre schon fast ad absurdum geführt, wenn man es irgendwie nur auf eine dieser Bereiche dann runterdampfen könnte. Ich glaube, dann hätten wir in vielen Organisationen viel weniger Probleme. Ich glaube aber auch andersrum, wir haben diese Probleme, ich bin gespannt auf deine Perspektive, Florian, wir haben oftmals diese Probleme, weil wir es uns dann, glaube ich, auch zu einfach machen und diesen Kontext nicht setzen. Oder was ist dein Blick, wenn du mit deinen Mandanten, mit deinen Kunden sprichst?
Ein Thema ist ganz klar, es wird oft sich einfach ein bisschen einfach gemacht. Und es kann ja auch mal echt einfach sein. Ich habe da eine Schublade, Low Performance. Mache ich auf, stecke ich Person rein, mache ich zu, Verantwortung zugewiesen, Person funktioniert nicht mehr, kann ich eh nichts machen, zack. Ja. Jetzt sind wir aber in einer Situation, wo wir solche Themen vielleicht auch nicht mal einfach so mal schnell wegrekrutieren können.
Ja.
Wo es auch nicht so ist, dass ich gerade den großen auch monetären Spielraum als Unternehmen habe. Ne, vorhin schon mal angesprochen, die allgemeine Unsicherheit und damit einhergehend ja oft auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse Investitionssensibilität. Und da darf ich mir doch gerne mal als Unternehmen auch Gedanken machen, wie kann ich denn mit dem, was ich habe, noch besser arbeiten, vielleicht auch ein bisschen weg von der viel gelobten Effizienz, ne, zu einer Effektivität, wie kann ich denn mit dem, was ich habe, mehr erreichen? Und da ist es ganz klar wenn ich mir den Begriff Potenzial auch nochmal vorführe und herannehme, es ist ja so, dass ein Potenzial immer ein Delta ist, von einem Ist-Zustand zu einem angedachten Zielzustand. Und wenn ich irgendwo in einer Art, eigentlich mag ich den Begriff Low Performance gar nicht so sehr, weil es ist ja keine Eigenschaft, ja, es ist ja ein Symptom. Aber wenn ich irgendwo einen Leistungsbereich habe, wo ich der Überzeugung bin, der ist nicht da, wo er eigentlich sein könnte und darf, habe ich an den Stellen, wo dieser Leistungsbereich gerade vermeintlich besonders niedrig ist, ja mit das größte Potenzial. Und das ist dann schon da. Es geht nur darum, wie komme ich an dieses Potenzial ran? Wie bringe ich die wieder in Aktivität? Wieder ja. In Engagement? Engagierte Mitgestaltende, nicht nur Mitarbeiter, die 9-to-5 und Dienst nach Vorschrift machen.
Jetzt sagtest du gerade, dass Low Performance keine Eigenschaft im engeren Sinne ist, sondern das ist ja eigentlich immer etwas, was wir einfach nur Menschen zuschreiben, aber es ist ja keine Charaktereigenschaft, das ist ja jetzt auch keine Fähigkeit im engeren Sinne, dass man jetzt ein Low Performer ist oder dass man schlecht abliefert, ja, das will eigentlich kein einziger Mensch eigentlich, ne? Du sagst, es ist mehr ein Symptom. Symptom von was genau?
Ja. Das ist jetzt hier die tricky question sozusagen, ne? Das mal rauszufinden. Also einmal wirklich dieses Bewusstmachen ist der erste wichtige Schritt. Ja, es mag sein, dass ich irgendwo eine Person, ein Umfeld, eine Situation habe, wo ich meine, die Leistung ist nicht dort, wo ich denke, dass sie sein könnte. Und sind wir mal ganz ehrlich, viele Leistungsträger, die in die Krise geraten, die merken das selber. Da muss nicht von außen jemand kommen und sagen, ja, du, aber du bringst gerade nicht so die Leistung, wie du es schon immer gemacht hast, ja. Das merken die schon auch, ja. Das heißt, wenn ich erstmal das habe, dann kann ich mir angucken, was passiert denn da an dieser Stelle, ne? Und Symptom mit diesem Bewusstsein ist mir immer klar, ich Symptome behandeln, das wollen wir ja alle nicht. Auch wenn wir zum Arzt gehen, ich will ja nicht, dass meine Symptome behandelt werden. Ich will, dass ich meine Ursache behandelt bekomme. Und das ist eben dann dieser Schritt, wenn mir klar ist, das sind Symptome. Leistungsträger ziehen sich zurück, sind nicht mehr so engagiert mit dabei, Eigeninitiative fehlt, wird oft aber immer noch geliefert. Die sind ja gut. Ja. Und da dann wirklich mal zu hinterfragen und offen mal auch in Dialog zu gehen, hey, wie geht's dir denn tatsächlich? Was bewegt dich gerade am meisten? Das kann schon mal einmal so eine erste Indikation sein, dass mal so eine Antwort kommt wie, ich habe gerade im familiären Umfeld irgendein großes Thema, das mich gerade sehr beschäftigt. Und dann bin ich schon mal ganz schnell weg von diesem Symptom bei einer möglichen Ursache. Und dann kann ich mir auch als Unternehmen, als Vorgesetzter, als Kollegin oder Kollege mal Gedanken machen, oh, wie kann ich vielleicht da unterstützen? Was braucht diese Person? Und dann bin ich auf einem ganz anderen Level unterwegs. Und wenn es nur ist, einfach mal zuzuhören, das kann oft schon ungemein hilfreich sein, dass so eine Person sich dann wertgeschätzt und gesehen fühlt. Und es wieder ein bisschen mehr Freiraum gibt. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen, weil wie wir leider alle wissen mit Symptomen, das ist so eine Sache. Ursachenforschung gilt da ein bisschen. Und es hilft dann natürlich auch an den Freund von mir erwähnten Dreigestirn sich zu orientieren. PRO, die Person, die Rolle, die Organisation. Wo könnten da was sein? Und wo gibt es vielleicht Wechselwirkungen, die oftmals auch ein bisschen ungünstig sind?
Was können HR und Führung da jetzt konkret tun? Weil das sind ja die Menschen, die jetzt hier uns beiden Nasen zuhören in diesem Podcast, die gegebenenfalls auch durchaus schon diese systemische Sicht auf die Themen haben, ne? Also die können dir ganz genau sagen, okay, das ist die und die Persönlichkeit oder das ist die und die Person, der glaubt an das, dies und jenes, hat folgende Rolle, dazu haben wir ein Anforderungsprofil etc. pp. Und dann kommt der Organisationskontext, den können die auch irgendwie hinbekommen. Aber sitzen die nicht irgendwie alle im selben Boot und können das gar nicht mehr neutral sehen? Wie kriegen HR und Führung da jetzt ein Bild drauf, wirklich in diesen Lösungsraum auch wiederzukommen?
Also zum einen kann es sich mal ein bisschen helfen, sich bewusst zu machen, okay, wo habe ich Verhaltensänderungen? Ja, wo plötzlich eine Irritation oder wo kriege ich plötzlich mal ein bisschen gleichgültiges, ja, ich mache schon, wie du das sagst, zurück, wo ich sonst weiß, das ist eine Person, die sonst gerne nochmal nachfragt, ha, wollen wir das nicht lieber so oder so machen? Ne? Also dass so die auch die Art der Reaktion, wenn ich auf die Menschen zugehe, sich verändert, das ist so das eine. Oder vielleicht kommt dann wirklich mal dieser Baumarktspruch, ja, das ist doch gar nicht meine Verantwortung. Warum soll ich denn das jetzt machen? Ne? Wo da vor eine Person war, die sich, wenn man mal extra Themen auf sie zugegangen ist, sich immer gerne hervorgetan hat und auch das angenommen hat. Und das kann gehen bis hin zu, dass wirklich so ein bisschen die Sinnesfrage kommt, wofür mache ich das hier eigentlich noch? Ne? Das dann gerade als Vorgesetzter und auch als HR-Abteilung das mitzubekommen, ist oft ein bisschen schwierig, weil da sind wir auch schon beim Thema Kultur, Vertrauenskultur, wie tauscht man sich aus? Das erfahre ich selten in meinem regelmäßigen Jourfix. Ja. Das sind dann doch eher doch ein bisschen andere Gespräche und vielleicht auch mal andere Personen, die dann sowas da mitbekommen. Aber erstmal so das Thema Verhaltensveränderungen, wo ist etwas nicht mehr ganz so, wie es gewohnt war. Und dann nicht einfach wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger reingehen, was ist da los, sondern einfach wirklich mal offen nachfragen. Und dann aber auch ganz, ganz wichtig, erstmal zuhören. Und zwar nachfragen, um zu verstehen und nicht dann sofort mit irgendeiner Lösung oder vermeintlichen Lösung ums Eck zu kommen.
Ja, meistens fragen wir ja auch nach, um selber die Antwort direkt liefern zu können. Das ist zumindest oftmals meine Beobachtung, ne? Also mal eine kurze Frage stellen, dann kommt eine Antwort, aber dadurch, dass ich gar nicht wirklich aktiv zugehört habe, kann ich darauf oft gar nicht wieder antworten, sondern komme einfach mit dem, was ich sonst auch immer so sage. Beobachtest du das in deinen Coachings auch? Ist das so ein Muster oder auch ein roter Faden?
Also das Thema, das du ansprichst, das ist, kommt halt immer dann auf, wenn ich eine Frage stelle mit einer Intention dahinter. Mhm. Und ich irgendeine gewisse Richtung will, vielleicht eine gewisse Antwort erwarte oder nicht und dann einfach denke, und dann frage ich das, dann frage ich das, dann frage ich das. Das ist für mich aus meiner Sicht und mit meiner Brille als Coach ganz, ganz wichtig, dass ich das natürlich nicht tue. Weil meine Fragen sind dafür da, um meine Coaches in neue Denkräume zu begleiten. Und Ich weiß nicht, wohin das die führt. Ich brauche das auch nicht wissen. Ja? In manchen Fällen muss es mir noch nicht mal gefallen. Ich muss es auch nicht zwingend verstehen. Wichtig ist, dass meine Coaches das verstehen und sich in ihrer Welt dann im Klaren sind. Ja. Und dann sind wir in der Situation, wo die richtigen Fragestellungen, und das ist das, was du in einer Weiterbildung zum Coach eben lernst, einen Prozess führen kannst. Da kann es natürlich helfen, wenn ich als Führungskraft auch ein bisschen Wissen in dem Kontext habe, systemische Fragen, ganz wichtig natürlich immer offene Fragen, ja. Und darf mir da aber bewusst sein, dass ich als Führungskraft auch immer eine gewisse Rolle habe und mir dann eventuell auch diese Rolle im Weg ist. Das ist natürlich dann, wenn ein externer Coach da ist, habe ich das Thema nicht. Dann ist auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da, eine gewisse Coaching-Ethik erwarte ich, respektive setze ich voraus, sonst hat es sowieso keinen Sinn. Und dann kann sich so ein Mensch auch ganz anders öffnen und wird sich vielleicht selber klar, nee, weil ich auf Arbeit gerade auch nicht ganz so vorwärts komme, wie ich das gewohnt bin und mir vorstelle, das hat eigentlich diesen oder jenen Hintergrund, das war mir im Vorfeld gar nicht bewusst. Weil das ist das nächste Thema. Den betroffenen Personen ist es selber oft auch nicht bewusst. Und die dann auch erstmal zu dieser Erkenntnis hinzuleiten, Stichwort blinde Flecken, kann ich nicht alleine auflösen. Es kann schon mal reichen, dass so mal eine Führungskraft hingeht und sagt, ey, ich habe wahrgenommen, irgendwas ist bei dir anders, was ist denn da?
Ja. Aber das ist auch schon wieder gut von einer Führungskraft, wenn sie so argumentiert und so spricht und sagt, ich habe wahrgenommen, ne? Sondern erstmal die eigene Beobachtung beschreiben, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, dieses www-Feedback zu geben, ne? Es gibt sicherlich auch ganz viele andere tolle Methoden, aber die für mich eindringlichste und wirklich wirkungsvollste am Ende ist wirklich dieses Wahrnehmung beschreiben aus Ich-Botschaften heraus, Wirkung dann darstellen, also wie wirkt es auf mich persönlich ein Stück weit, was macht das mit mir, macht mich das unglücklich, macht mich das wütend oder freue ich mich darüber oder irgendwie, ne, es kann ja auch was Positives sein, um dann darauf basierend den Wunsch äußern zu können, du sag mal, lieber Florian, ich wünsche mir in Zukunft folgende Verhaltensweise von dir. Dann gehört aber auch zur Wahrheit, dass es Menschen geben muss, und ich glaube, das ist das viel größere Problem, dieses Feedback auch anzunehmen, weil oftmals scheitert es schon daran, so Feedback zu geben, aber dann fällt es auch meistens, zumindest in meiner Wahrnehmung, fällt es auf den falschen Nährboden und wir nehmen sowas sofort maximal persönlich und können nicht abstrahieren auf, meine Güte, der hat mir ja eigentlich gerade was Gutes getan mit dem Feedback.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und die 3W-Regel ist auch eine sehr ausgeprägte Lieblingsmethode und Regel von mir. Und ich habe da so einen kleinen Kniff und Trick. Ich nutze, um Wertschätzung, was ja auch oft in aller Munde ist, auch gerne die ersten beiden Ws davon. Mhm. Und mache da für mich so eine kleine 2W-Regel draus, dass ich sagen kann, okay, hey, ich beschreibe meine Wahrnehmung in der Ich-Perspektive und beschreibe die Wirkung darauf. Ja? Ja, Stefan, du hast vorhin hier super eingeleitet, bevor wir in den Dialog gegangen sind. Dadurch habe ich mich wirklich angewärmt gefühlt im Sinne von, wie kann ich gut sprechen, wie wirklich gut, und habe Vertrauen in unseren Austausch hier gefasst. Ja? Und das waren die ersten beiden Ws. Und wenn ich das öfter mache, und es gibt so diese grobe Faustregel, also 2-3 Mal Wertschätzung bis hin zu einmal dann inklusive einem Wunsch. Und wenn ich gewohnt bin, mit diesen ersten beiden Ws loszulegen, und dann kommt ab und zu noch mal ein drittes W dazu, dann bin ich in einem ganz anderen Kontext unterwegs und treffe da tatsächlich auf einen ganz anderen Nährboden. Und was mir auch immer bewusst sein darf, so eine Rückmeldung ist jetzt mal ein bisschen das Thema disziplinarische Vorgesetztenfunktion außen vor gelassen. Es ist immer ein Angebot und ein Wunsch. Und die Person kann sagen, habe ich verstanden? Nö, mag ich nicht.
Ja, ich glaube, das muss man dann wirklich vorne dran, jetzt auch aus der Brille eines HR-Architekten gesprochen, ne? So muss der Nährboden dann auch so ein bisschen bestückt sein, ne? Dass man das immer, wenn man als, egal ob man jetzt Führungskraft ist oder nicht, diese Wahrnehmung, beziehungsweise wenn man am Ende dieses dritte W, diesen Wunsch äußert, dass die Person gegenüber auch sagen kann, ja, das ist zwar jetzt dein Wunsch, Aber Wünsche sind ja auch dafür da, durchaus auch mal abgelehnt zu werden, so ungefähr, ne? Also ich glaube, da muss man sich durchaus bewusst sein, dass wenn man Feedback gibt, ich habe irgendwo mal, das ist ein bekanntes Zitat, ne? Feedback ist das Frühstück der Champions, so ungefähr, ja? Also da ist auch ein bisschen was dran. Es ist einem nicht immer ganz recht, wenn man Feedback bekommt. Und manchmal bekommt man es auch einfach zu einem falschen Zeitpunkt. Da ist Timing meistens everything. Aber wenn man das trainiert und wenn man das irgendwie etabliert, diese Feedback-Schleifen, und das ist, glaube ich, der Kasus Knactus, das ist in vielen Organisationen, ist es ja 0,0 etabliert, dass es solche Zyklen gibt, sich gegenseitig mal Feedback zu geben, ohne dass einer mit dem roten Kopf rausläuft, ohne dass einer irgendwie heulend zusammenbricht oder ohne, dass jetzt irgendwie direkt gekündigt wird oder so oder dass es laut wird. Ne? Ich glaube einfach so diese Art und Weise, so eine Feedback-Kultur auch zu etablieren, ich glaube, da haben wir echt noch ein paar Schritte vor uns und selbst das ist komplex, aber starten muss man damit trotzdem.
Ganz klar, einfach mal anfangen und ausprobieren. Und deswegen mag ich auch so simple Regeln wie diese 2- oder 3W-Regel. Am Anfang wirkt das manchmal noch ein bisschen holprig und gestellt, weil ich es nicht gewohnt und geübt bin darin. Aber ganz ehrlich, das kommt. Ne? Und dann fange ich eben ganz klein an und sage, okay, ich möchte einmal pro Tag diese 2W-Regel angewendet haben. Ja? Ja. Und so komme ich da in Übungen, je nachdem, wie viele Menschen ich in meinem Umfeld habe. Und ganz ehrlich, die freut das dann auch.
Ja, wenn man generell eine gewisse Vertrauensbasis auch hat, aber das ist in ganz vielen Organisationen leider auch überhaupt nicht der Fall, deswegen fällt es halt immer irgendwie in die falschen Kanäle. Wenn du natürlich eine vertrauensvolle, gesunde Kollaboration miteinander hast, dann kannst du auch mal Feedback geben, was vielleicht auch mal richtig knirscht oder was kritisch ist, weil vielleicht auch mal Aufgaben nicht so ausgeführt wurden in der Qualität, wie es hätte sein sollen. Aber da sind wir ja auch schon wieder beim Eingangsthema, ne? Da muss ich eine gewisse Beobachtung, eine gewisse Sinnschärfung auch für haben, gerade als Führungskraft bei meinen Leuten, wenn auf einmal jemand, der immer on time delivered seine Sachen, wenn der auf einmal irgendwie eine Stunde später dran ist, kann das ein Zufall sein, muss es aber auch nicht. Und da dann einfach mal kurz die Person zur Seite zu nehmen, zu sagen, du, ich habe da gerade Folgendes beobachtet. Ist da irgendwas, was ich wissen muss oder sowas? Ne? Aber das muss man halt üben, ansonsten wird es schnell irgendwie awkward auch für die Person und die denken sich, hey, was versucht denn der jetzt da gerade?
Bin ich ganz bei dir. Und diese Vertrauenskultur zu erzeugen, das bedarf Aufwand, Zeit und auch einfach mal ausprobieren und vielleicht auch einfach nur des offenen Wortes. Und wenn ich dann einsteige, ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich es ausdrücken soll. Mir ist es aber wichtig, das mitzuteilen. Und ich mag den Begriff der wohlwollenden Interpretation. Ja? Und wir wissen ja selber, wie vielfältig einzelne Worte interpretiert und wahrgenommen werden können. Wir brauchen jetzt gar nicht mit dem Vier-Ohren-Prinzip und Schulz von Thun und sonst was anfangen. Ja? Da gibt's genug systemische Beispiele, aber wie vielfältig ich sowas aufnehmen kann, allein schon mit Austausch mit Kindern. Wenn du eigene Kinder hast, du überlegst, wie sage ich es meinem Kinde, wirklich sprichwörtlich, ja. Und du denkst, jetzt habe ich eine Formulierung erwischt, die kann nur positiv aufgenommen werden. Zack, schmollende Lippe und stapft weg und denkst, Mist, wie hätte ich denn? Ja? Da eben auch nochmal klar machen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie möchte ich es ausdrücken. Ich probiere es einfach mal so, wie es gerade da ist. Lass uns das gerne mal als Beginn für einen Austausch verwenden. Und dann sind wir eben bei Austausch und nicht bei, ich sag dir, was du zu tun hast und warum ich denke, dass du gerade das falsch gemacht hast.
Lass uns, Florian, zum Ende der heutigen Podcast-Episode nochmal so auf typische Reaktionsmuster in Unternehmen auch schauen, weil du vorhin ja auch richtigerweise aus meiner Sicht gesagt hast, wir sollten mehr auf Effektivität schauen als auf Effizienz. Alles ist immer nach Effizienz getrimmt und getrieben und so. Und das ist meistens für die Menschen gar nicht so gut, sondern lasst uns doch mal irgendwie effektiver sein in dem, was wir dann auch tun und vor allen Dingen, wie wir es auch tun. Nach deiner Perspektive oder nach dem, was du im Markt auch beobachtest, was machen Unternehmen typischerweise mit Low-Performern? Lass uns bei denen mal bleiben. Und was müsste eigentlich anders laufen?
Ich glaube, typisch ist, es wird zu spät erkannt, nicht ernst genommen und vor allem, es wird dann als gegeben hingenommen. Und dann sind wir bei diesem Schubladendenken und dann der Schubladenaktion. Und dann ist es irgendwann nur noch diese vermeintlich wirtschaftlich unwirtschaftliche Betrachtung, wie werde ich die Person los? Und da gibt's andere Möglichkeiten. Und das ist auch meine tiefste, innerste Überzeugung. Das ist auch der Grund, warum ich mein Talentretterprogramm so entwickelt habe, wie ich es entwickelt habe, weil das mir echt ein Herzensthema ist, dort, weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt, als Leistungsträger in der Krise zu sein. Ich war da selber und dachte, ich reibe mich hier total auf. Was passiert hier? Warum komme ich hier nicht raus? Etc. Und da hat es dann externe Impulse bedarf, die mir echt geholfen haben, da neue Freiräume zu kriegen. Weil ich weiß, als Führungskraft, wie es ist, so einen Mitarbeitenden zu haben und nicht mehr zu wissen, ach Gott, was mache ich mit der Person? Ich weiß hier nicht weiter. Ja, ich habe doch alles probiert. Was soll ich noch probieren? Ist jetzt wirklich eine Abmahnung, Kündigung oder sonst irgendwas, Versetzung, wie auch immer, muss ja nicht immer gleich der Exitus sein, ja. Der nächste Schritt. Und vor allem, weil wir wirklich auf ein ganz, ganz großes Thema zulaufen, was die Verfügbarkeit von Arbeitskraft betrifft. Natürlich ist der Arbeitsmarkt gerade brutal im Wandel. Ne? Einerseits durch das Thema KI, dann jetzt wieder durch die unsicheren Zeiten und die Welt, wie sie gerade ein bisschen verrückt spielt. Mhm. Aber der demografische Wandel, der ist uns bekannt seit 30 Jahren. Ist klar, dass es darauf hinausläuft und trotzdem wird es einfach ignoriert. Und da glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr auch unternehmerisch sinnvoll, sich da Gedanken zu machen, wenn ich irgendwo ein Potenzial habe. Und vielleicht ist das ein Ansatz, der da hilfreich ist. Low Performance oder Minderleistung nicht als Problem zu sehen, ja, als Symptom, aber auch dafür, okay, da gibt es ein Potenzial, das ich geben kann. Und wenn ich den Gedanken habe, dass ich darüber dann auch überlege, okay, wie setze ich mich damit auseinander und was für Ansätze finde ich, dieses Potenzial zu heben. Manchmal hilft eine externe Begleitung, manchmal hilft einfach nur ein offenes Gespräch, um die Person wieder in ein gutes Wirken zu bekommen, das die ja in der Regel auch selber wollen. Manchmal hilft es, wenn die Person sich die Rolle ein bisschen verändert oder manchmal kommt wirklich die Erkenntnis, nee, es passt einfach nicht mehr. Und das Spannende dann ist, auch wenn diese gemeinsame Erkenntnis kommt, das passt nicht mehr, dann ist das auch okay. Und dann habe ich als Unternehmer, als Unternehmen, als Arbeitgeber auch wieder was für mich und getan und auch mich wertschätzend um meine Mitarbeitenden gekümmert und darüber auch meine Arbeitgebermarke gestärkt. Weil es ist ein großer Unterschied, ob so eine Person da rausgeht und sagt, boah, ich hatte privat so viel um die Ohren, mein Unternehmen hat es nicht gesehen und dann konnte ich halt nicht so, wie ich wollte, dann haben sie mich rausgesetzt. Oder ob so eine Person sagt, mir ging es nicht gut, die haben mich unterstützt und wir sind dann gemeinschaftlich zu einer Entscheidung gekommen, mein Weg führt mich woanders hin und die haben mich dabei auch noch unterstützt. Super Arbeitgeber, war zwar nicht mehr meine Rolle, aber vielleicht ist es deine. Du weißt nie, mit wem die noch sprechen.
Und das ist genau der springende Punkt. Genau da müssen Unternehmen und am Ende des Tages ist es ja nicht das Unternehmen oder die vier Wände, die das machen, sondern das sind die Menschen, die dort in Führung sind. Und das sind oftmals Geschäftsleitungen, Geschäftsführende in enger Kollaboration mit HR meistens. Ja. Und da braucht es auch aus der HR-Funktion heraus genau dieses Bewusstsein, nicht bei den Ersten so nach dem Motto, Person XY bringt seine Leistung nicht mehr. HR denkt bitte über den Exit nach. Wie machen wir das jetzt am cleversten? Ja, natürlich machen wir das wertschätzend, aber im Grunde unseres Herzens ist es uns eigentlich scheißegal. Hauptsache, die Person kommt vor der Payroll, weil das kommt ganz oben von den InvestorInnen. Wir müssen, was die Kosten angeht, runtergehen. So, das sind ja meistens die Zusammenhänge. Und da wirklich zu sagen, nee, Leute, wisst ihr was? Wenn da eine Low Performance ist, lasst uns das doch mal für uns näher beleuchten, was das bei uns bedeutet und das auch als Potenzial zu sehen, das ist, glaube ich, von der Perspektive her in unserem Gedankenapparat, ich glaube, das kann ein erster Hack und Schritt sein, zu sagen, dann machen wir vielleicht was richtiger als alle anderen, weil wie du sagst, wer weiß, was da bei dieser Person noch für Potenziale schlummern und damit kommen wir zum Anfang der Episode, dann sind wir wieder bei diesem Dreiklang, ne? Person, Rolle, Organisation. Weiterhin wahnsinnig komplex, aber man muss auf jeden Fall damit starten und dazu kann ich nur ermuntern. Danke für die Perspektiven, Florian, heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier meine Ansicht und mein Verständnis mit dir teilen durfte.
Super. Auf bald da draußen. Danke und bis zum nächsten Donnerstag im Ja klar Podcast. Ciao, ciao. Und hier der Ja klar Umsetzungshack der Woche. Die harte Wahrheit vorweg. Die meisten Unternehmen stecken Menschen zu schnell in eine Schublade. Low Performer. Und hören genau dann auf, wirklich hinzuschauen. Mach es diese Woche anders. Nimm dir eine Person aus deinem Umfeld, bei der du gerade denkst, huiuiui, da läuft es nicht rund. Und dann stell dir und idealerweise der Person genau diese drei Fragen entlang des Pro-Modells. Was könnte diese Person gerade wirklich belasten, beruflich oder privat? Ist eigentlich klar, was genau von ihr erwartet wird? Was im System könnte gerade eher behindern als helfen? Nochmal in der Reihenfolge Person, Rolle, Organisation. Und jetzt der entscheidende Move. Führe ein 20-Minuten-Gespräch ohne Lösung, ohne Agenda, nur mit echtem Interesse. Ich habe wahrgenommen, dass, wie geht es dir gerade wirklich damit? Kein Fixing, kein Beraten, einfach nur zuhören. Warum das wirkt? Weil du aufhörst, Symptome zu behandeln und anfängst, Ursachen zu verstehen. Mach genau dieses Gespräch innerhalb der nächsten 72 Stunden. Nicht aufschieben, nicht zerdenken, einfach machen. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Der Podcast für alle, die Organisationen wirklich besser machen wollen. Denn Wissen über gute Führung, klare Kommunikation und gesunde Zusammenarbeit gibt es genug. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und jetzt viel Freude beim Umsetzen.